NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und willkommen zu einem spannenden Wahlabend. In Berlin wurde ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Dazu gleich eine erste Hochrechnung. Außerdem noch unklar, was die Hintergründe der Bombenexplosion in New York gewesen sein könnten. Ein Kommentar zur Zukunft der Europäischen Union nach dem Sondertreffen in Bratislava. Die Parlamentswahlen in Russland, die Bischofsweihe in Limburg sowie der Sport am Sonntag. Im Studio begrüßt Sie Ferdinand Klien. Bei der Wahl in Berlin zeichnete sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. In den Umfragen zuvor lagen gleich 5 Parteien zwischen 14% und 23%. Somit schien eine Fortsetzung der bisherigen rot-schwarzen Koalition unter dem regierenden Bürgermeister Michael Müller eher unwahrscheinlich. Frage an meinen Kollegen Christoph Prössl bei Infratest Diemann. Konnte denn die SPD zumindest stärkste Partei bleiben?
Ja, die SPD bleibt stärkste Partei mit 23,1%, verzeichnet aber trotzdem ein deutliches Minus im Vergleich zur Landtagswahl 2011, nämlich minus 5,2%. Als zweitstärkste Fraktion ist im Moment die CDU da, 18,1%, auch hier ein deutliches Minus. Dann gefolgt von den Grünen mit 16,6%, ein leichtes Minus. Und die Linkspartei bei 16,4%. Die Piraten sind draußen, die FDP ist drin und die AfD bei 11,7%.
Eine rot-rot-grüne Koalition wäre somit rechnerisch ja möglich.
Genau, rot-grün-rot ist rechnerisch möglich, auch sehr wahrscheinlich. Die Abfragen heute an der Wahlurne durch Infratest haben ergeben, das ist eigentlich die Wunschkoalition der Berliner, aber es ist auch die Wunschkoalition der meisten SPD-Anhänger.
Wie war denn die Stimmung in der Stadt? Es war ja viel von einem Chaos die Rede bei der Aufnahme der vielen Flüchtlinge, das Flughafen-Milliardendesaster, die Mieten in 5 Jahren um 40% angestiegen und die überfüllten Bürgeramte. Wie hat sich das niedergeschlagen im Wahlverhalten?
Ja, Sie haben im Grunde genau die wichtigen Punkte, die bei dieser Wahl auch eine Rolle gespielt haben, schon angesprochen. Die Grundstimmung ist, was die Wirtschaft angeht, ja eigentlich positiv. Die Stadt verzeichnet seit Jahren Wachstum. Die Arbeitslosigkeit ist stark gesunken auf 10,7% und 62% der Wähler sagen, die Lage ist gut oder sehr gut. Und nur 36% sagen, weniger gut und schlecht. Aber die Ansichten, die Einschätzungen zu Berlin sind eben, dass der Graben zwischen Arm und Reich größer geworden ist, dass es eine unfähige Verwaltung gibt, dass viele Chancen liegen bleiben und dass die Arbeit des Senats, die wird eben so bewertet, 61% sagen hier nur weniger zufrieden oder unzufrieden.
Vielen Dank, Christoph Rössl. Wir sprechen uns in 20 Minuten nochmal wieder mit weiteren Einzelheiten und einer neuen Hochrechnung. In unserem Hauptstadtstudio begrüße ich meine Kollegin Anna Engelke. Frau Engelke, die Union nur noch auf Platz 2. Sie kann damit lediglich in 6 der 16 Bundesländern noch mitbestimmen. Ist Bundeskanzlerin Merkel dadurch noch angreifbarer geworden durch die CSU?
Das für die Berliner CDU schlechteste Ergebnis in ihrer Geschichte ist auch schlecht aus Sicht der Bundes-CDU. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass die CSU-Reaktion so heftig wird wie vor 2 Wochen nach der Mecklenburg-Vorpommern-Wahl. Und zwar aus 2 Gründen. Erstens, das dürftige Abschneiden der CDU heute haben viele in der Bundes-CDU kaum anders erwartet. Beide ehemaligen Volksparteien, also CDU und SPD, haben hier in Berlin ja ordentlich federn lassen müssen, jeweils um die 5 Prozentpunkte. Darauf hat auch eben gerade der CDU-Generalsekretär Tauber hingewiesen. Hinzu kommt der CDU-Spitzenkandidat hier in Berlin, Frank Henkel, der war und ist nicht besonders stark. Also die Erwartungen der Bundes-CDU waren eh nicht sehr hoch. Und zweitens, auch mit Blick auf die von Ihnen gerade angesprochene CSU, anders als in Mecklenburg-Vorpommern vor 2 Wochen ist die CDU heute in Berlin auf Platz 2 gelandet und nicht auf Platz 3 hinter der AfD, wie eben noch vor 2 Wochen. Und dieser dritte Platz war es, der die Unionsparteien und auch Horst Seehofer und die CSU richtig durchgeschüttelt hat.
Die Sozialdemokraten können mit Michael Müller trotz der Verluste von 5% weiter den regierenden Bürgermeister stellen. Doch wie wird sie davon profitieren? Vizekanzler Gabriel ist ja morgen auf dem SPD-Konvent in Wolfsburg. Da will er das CETA-Abkommen durchbringen gegen Teile seiner Basis. Wie ist die SPD jetzt aufgestellt?
Ja, Sie haben das ja angesprochen, ne? Wie groß ist dieser Teil der Basis, der gegen CETA ist? Das ist die Gretchenfrage. Sigmar Gabriel, der SPD-Vorsitzende, steht übrigens gerade hier in Berlin in der Columbia-Halle bei der SPD-Wahlparty auch auf der Bühne. Und ich vermute mal natürlich, dass er da auch nicht ohne Grund steht, weil er gerne werben möchte für morgen. Es ist schon so, dass allen klar ist, für die Bundes-CDU ist weniger heute als morgen der spannende Tag, denn wenn bei der Abstimmung morgen etwas schief geht, wenn also nicht knapp über 50% erreicht werden, dann ist das eine deutliche Schlappe für Gabriel. Und es könnte sein, dass der SPD-Vorsitzende dann so angeschlagen ist, dass er auch gar nicht mehr Kanzlerkandidat seiner Partei werden kann. Also morgen ist der große Tag für die Bundes-SPD.
Rot, Grün, Rot ist in Berlin möglich. Für die Linke möglicherweise auch eine Blaupause für die Bundestagswahl in genau einem Jahr. Ist die Linke der eigentliche Gewinner?
Ich würde sagen, die Linke ist ein Gewinner dieser Wahl. Also bei den vergangenen 4 Landtagswahlen im März und jetzt auch vor 2 Wochen in Mecklenburg-Vorpommern, da hatte die Linke immer nur verloren. Und jetzt hat sie fast 5 Prozentpunkte dazu gewonnen. Das ist also schon was. Aber das liegt auch daran, dass die Piraten hier in Berlin als Protestpartei in diesem Jahr keine große Rolle gespielt haben. Aber Sie haben natürlich recht, Sie haben das angesprochen, die Blaupause. Sollte hier in Berlin ein rot-grün-rotes Bündnis zustande kommen, ist die Linke an einer weiteren Landesregierung beteiligt. Und das scheint ja auch dieses rot-rot-grüne Bündnis eine Option zu sein, die die Sozialdemokraten gerne ziehen möchten, mit Blick auf die Bundestagswahl im nächsten Jahr.
Die Grünen haben ja viele Koalitionsoptionen, jetzt auch in Berlin. Sie könnten mit der FDP und der Union zusammen der SPD helfen. Doch ein Problem scheint zu sein, bei den Grünen ein schärferes Profil zu bekommen.
Ja und nein. Also die Grünen sind jetzt hier tatsächlich in Berlin schon sowohl von der CDU als auch von der SPD umworben worden. Aber mit Blick auf den Bund sind die Grünen zurzeit sehr stark, und zwar über den Bundesrat. Also sie sind zwar im Bundestag die kleinste Oppositionspartei, aber sie sind insofern eine Sperrminorität im Bundesrat, in der Länderkammer, weil nichts mehr gegen sie geht. Das haben wir gesehen bei der Reform der Erbschaftssteuer oder auch bei dem Vorhaben der Bundesregierung, die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären. Da haben die Grünen jeweils Nein gesagt. Und deswegen ist das Profil der Grünen gerade definiert über den Bundesrat.
Die AfD hat aus ihrer Sicht ein Zeichen gesetzt, kann offenbar ohne Inhalte zu haben Wähler nicht nur am rechten Rand mobilisieren. Wird sie jetzt so eine Art ernster Gefahr sein für eine lösungsorientierte Politik auf Bundesebene bis zur Bundestagswahl?
Also die Wahlerfolge der AfD sind bemerkenswert. Sie gibt es seit 3 Jahren und sie hat es in der Zeit in 10 Landtage geschafft und zum Teil auch häufig zweistellig. Es ist allen anderen Parteien klar, dass die AfD sehr ernst zu nehmen ist. Meines Erachtens ist sie nach wie vor stärker eine Protestpartei, und ihren Wahlergebnissen zufolge gibt es dann in der Bevölkerung jede Menge Protest, und dieser Protest kann die anderen Parteien natürlich nicht kalt lassen, den müssen sie ernst nehmen. Die Frage ist halt nur wie.
Vielen Dank an Anna Engelke in unserem Hauptstadtstudio. Wir gehen nach New York, genauer gesagt nach Manhattan. Dort wurden gestern bei einer Bombenexplosion 29 Menschen verletzt. Eine Verbindung zum internationalen Terrorismus gibt es bisher nicht. Die Stadt hat 2 Tage vor dem Beginn des UN-Flüchtlingsgipfels ohnehin die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Kai Clement zum aktuellen Stand.
Noch gibt es kaum Details zur New Yorker Explosion von gestern Abend, aber schon ist sie Wahlkampfthema geworden.
Just before I got off the plane.
Kurz bevor ich das Flugzeug verließ, ist in New York eine Bombe explodiert. Keiner weiß genau, was passiert ist. Aber wir leben in einer Zeit, da müssen wir wirklich hart durchgreifen.
We better get very, very tough.
So äußerte sich Donald Trump unmittelbar nach seiner Landung in Colorado. Bekannt ist auch da noch sehr wenig. Nur so viel. Eine Explosion im belebten Stadtteil Chelsea. 29 Verletzte, wird die Feuerwehr später mitteilen. Zum Glück nur eine Person gravierender. Gouverneur Cuomo kündigt jetzt an, in New York würden zusätzlich 1000 Sicherheitskräfte eingesetzt.
We have no reason to believe.
Wir haben zwar momentan keinen Grund anzunehmen, es gäbe eine weitere Bedrohung, aber wir wollen lieber auf der vorsichtigen Seite sein.
Just to err on the side of caution.
Auch am Tag danach bleiben die Straßensperren, sind sogar noch deutlich ausgeweitet, denn auch 4 Straßenzüge weiter nördlich von der Explosion wurde ein, Zitat, verdächtiger Gegenstand sicher von den Bombenentschärfern beseitigt. So twittert die New Yorker Polizei. Mehr sagt sie nicht. Laut Medienberichten soll es sich dabei aber um eine Art Dampfkochtopf handeln, so auch CNN.
So now law enforcement and the FBI and
Ermittler, FBI und Bombenentschärfer versuchen herauszufinden, ob das überhaupt hätte explodieren können, ob Sprengstoff darin ist. Die Polizei hat uns aufgefordert, das Foto von dem Gegenstand nicht zu zeigen, aber es ist ein Dampfkochtopf mit Drähten daran und Klebeband gewickelt um etwas, das wie ein Handy aussieht. Gouverneur Cuomo ist, etwas überraschend angesichts der Zurückhaltung der Polizei, deutlicher. Bei der Explosion und bei dem gefundenen Gegenstand handle es sich um ähnliche Vorrichtungen.
They were both similar in design, but let's let the FBI do their investigation.
Für den Abend Ortszeit hat Bürgermeister Bill de Blasio eine Pressekonferenz mit weiteren Einzelheiten angekündigt. Noch in der Nacht erklärte er in einer improvisierten Stellungnahme mitten auf einer Straße in Chelsea, was alles nicht passiert ist. Keine Todesopfer, kein Zusammenhang mit dem Anschlag im benachbarten Bundesstaat New Jersey. Ganz besonders aber betonte er, nur eine Woche nach dem 15. Jahrestag der New Yorker Terroranschläge, es gebe keinen Hinweis auf einen solchen Terroranschlag. Das lässt der Gouverneur so nicht ganz stehen. Ich glaube, er hat gesagt, es gibt keinen Hinweis auf internationalen Terror. Und das ist korrekt. Aber eine Bombe, die in New York explodiert, ist ganz offensichtlich Terror. Der US-Präsident lässt sich auf dem Laufenden halten. Er steht vor der Anreise nach New York, genauso wie viele andere Staats- und Regierungschefs der Welt, zur Generaldebatte der Vereinten Nationen.
Wie geht es nach dem Brexit und dem Streit über die Flüchtlingsverteilung weiter mit der Europäischen Union? Das Sondertreffen in Bratislava zeigte allenfalls minimale Gemeinsamkeiten, etwa bei der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Wie können die Ängste der Menschen gerade im Hinblick auf die Freihandelsabkommen CETA und TTIP aufgenommen und vielleicht abgebaut werden? Ein Kommentar im Echo des Tages von Kai Küstner.
Die EU ist derzeit eine Art Union auf Bewährung. Ein halbes Jahr Zeit gibt sie sich, um zwei Dinge unter Beweis zu stellen. Erstens, dass es sie überhaupt noch gibt, das Wort Union überhaupt noch seine Berechtigung hat. Und zweitens, dass sie für die Menschen noch eine ganze Menge tun kann. Dabei sind jegliche Behauptungen, die EU sei gerade dabei, sich komplett neu zu erfinden, irreführend. Die Revolution fällt aus. Um große europäische Sprünge zu machen, fehlt ihr gerade die Kraft. Mühsam hat sie rund um den Selbstbesinnungsgipfel in Bratislava jene Themen herausgefiltert, bei denen sie überhaupt die Chance auf eine Einigung in einer nach wie vor gespaltenen Staatengemeinschaft sieht. Die große gemeinsame Vision fehlt. Nun kommt die Politik der kleinen Schritte. Wenn man schon nicht in allen Fragen zusammenhält, will man wenigstens eine Teilzeitunion sein. Das Problem dabei, vermutlich wird das nicht reichen. Das Versprechen, das man den Menschen in Europa nun macht, lautet: Wir beschützen euch, so gut es eben geht. Wir beschützen euch vor illegalen Einwanderern, indem wir die Außengrenze sichern. Vor Terrorismus, indem wir auch wirklich Daten besser austauschen. Vor Krieg, indem wir unsere Verteidigungskräfte bündeln. Sicherheit lautet das Schlüsselwort. Der Kontinent soll den Menschen wieder ein Stück weit behaglicher erscheinen. Indem man alle brisanten Themen jedoch in die unterste Schublade der Tiefkühltruhe packt und den neuen Minimalismus ausruft, drohen genau die Projekte, die Europa wirklich langfristig retten könnten, aus dem Blick zu geraten. Kein Wort von einem dringend benötigten Einwanderungsgesetz, das geeignet wäre, das Grenzschutzdogma auszubalancieren. Erschreckend unscharf gehalten ist in dem Bratislava-Fahrplan, den sich die EU nun auferlegt hat, alles, was wirtschaftliche Fragen angeht. Die Jugendarbeitslosigkeit soll bekämpft werden, ja. Aber ansonsten nicht das geringste Anzeichen dafür, dass die Staatenlenker das wahre Problem erkannt haben. Dass sich die Furcht vieler Menschen, übrigens siehe Trump, nicht nur auf diesem Kontinent, aus sozialer Unsicherheit speist. Dass es erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg einer Generation schlechter zu gehen droht als den Eltern. In Großbritannien scheint sogar eine konservative Premierministerin Theresa May verstanden zu haben, dass man hier ansetzen muss. Bei den EU-Staaten droht es noch eine Weile zu dauern, bis der Groschen fällt. Dass diejenigen, die irgendwie fürchten, abgehängt zu werden, ihre Ängste gerne auf Einwanderer projizieren oder auch sonst alles, was ihr Leben verändern könnte, ist fast schon eine zu banale Erkenntnis, als dass man sie nochmal erwähnen müsste. In der Hoffnung, dass jemand in der EU zuhört, sei das hier nochmal gesagt. Insofern geraten der Europäischen Union die schwierigen, aber wichtigen Themen aus dem Blick, die Vollendung der Währungsunion etwa, werden diese sie eines Tages wieder heimsuchen, in Form von Krisen. Und davon gibt es derzeit schon genug. Die gute Nachricht ist, die Domino-Theorie hat sich bislang als falsch herausgestellt. Nur weil die Briten umfallen, heißt das nicht, dass sie dabei automatisch ein Land nach dem anderen mitreißen. Tief drin weiß jedes EU-Mitglied, dass es in der Gemeinschaft besser aufgehoben ist als außerhalb. Nur dauerhaft werden sich die großen Probleme und Aufgaben eben nicht ausblenden und die Risse nicht übertünchen lassen. Eine Europäische Union, die eine Teilzeitunion ist, weil sie nur in einigen Fragen zusammenhält, kann auf Dauer nicht überleben.
Kai Köstner kommentiert der Möchte des Tages von NDR Info und WDR 5. Den kleinen Fehler zu Beginn des Kommentars bitten wir zu entschuldigen. In Russland wird nach einem recht müden Wahlkampf heute ein neues Parlament gewählt. Ob es wie vor 5 Jahren erneut zu Unregelmäßigkeiten kommt, ist noch offen. 500 Wahlbeobachter der OSZE können lediglich durch Stichproben einen fairen Verlauf prüfen. Der Sieg der Kreml-Partei Einiges Russland von Präsident Wladimir Putin gilt als sicher. Hermann Krause meldet sich aus Moskau.
Die Frage des Reporters an den russischen Präsidenten bei der Stimmabgabe war halb scherzhaft gemeint. Stimmen Sie gegen alle, fragte der Reporter. Daraufhin erwiderte Putin: Wieso? Wissen Sie etwa nicht Bescheid, dass es da eine Partei gibt, der ich meine Stimme geben werde? Ihnen alles Gute. Den ganzen Tag über zeigte das russische Fernsehen Politiker bei der Stimmabgabe, so auch Premierminister Dmitri Medvedev. Natürlich ist es sehr wichtig, dass die Bürger wählen gehen, landesweit und auch in den Kommunen. Diese Wahl ist ein wichtiger Beitrag für die Entwicklung unseres politischen Systems. 14 Parteien stehen zur Wahl. Als Sieger hervorgehen wird die Kreml-Partei Geeintes Russland, so die letzten Umfragen. Interessant aber ist, wie hoch die Zustimmung sein wird. Der russische Patriarch Kirill, ein Vertrauter Putins, gab die Richtung vor. Die wichtigste Wahl unseres Lebens ist die Wahl zwischen Gut und Böse. Gott helfe uns, dass diese Wahl unseren Bürgern das Gute und den Frieden bringt. Erstmals wird nicht nur über die Parteiliste gewählt, sondern auch direkt, sodass die Opposition gute Chancen hat, einzelne Kandidaten in die Duma zu entsenden. Besonders die Partei Jabloko erfreut sich in einigen Regionen Russlands großer Beliebtheit. Damit in der Region Altai in Sibirien, deren Kandidat aber nicht direkt in die Duma gewählt werden kann, haben seine politischen Gegner wieder einmal das sogenannte Karussellwählen versucht. Dabei aber haben sie die Rechnung ohne Ella Pamphilova gemacht, die diesmal die zentrale Wahlkommission leitet und keinen Betrug zulassen will. Alle Informationen über diese Mehrfachwähler, die wir Karussellwähler nennen, werden an das Innenministerium weitergegeben. Sollten sich die Fakten bestätigen, werden wir ein Strafverfahren einleiten und wenn es nötig ist, die Wahlergebnisse annullieren. Ein derartiges Vorgehen gegen offensichtlichen Wahlbetrug hatte es bisher noch nie gegeben. Im Kaukasus hingegen wird über Fälschung oder direkte Einflussnahme erst gar nicht diskutiert. In Tschetschenien, das von dem Putin-treuen Ramzan Kadyrov diktatorisch regiert wird, wird die Kreml-Partei voraussichtlich an die 90% erhalten. Dort steht das Ergebnis eigentlich schon fest. Kadyrov: Ich stimme dafür, dass es bei uns keinen Krieg gibt. Ich bin für einen einheitlichen, starken Staat, für eine starke Macht. Die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit, ist mit ca. 500 Wahlbeobachtern vertreten. Verhindern aber kann sie nicht, dass zum Beispiel ganze Belegschaften für geeintes Russland abstimmen müssen, ebenso die Armee, die Polizei oder auch das Heer der Beamten, das sich unter Putin verfünffacht hat. Zum ersten Mal dabei die Krim, dass die von Russland annektierte Halbinsel an der Duma-Wahl teilnehmen wird, wiederum hat Kiew heftig kritisiert. Als Reaktion wird es russischen Bürgern in der Ukraine verweigert, ihre Stimmen abzugeben. Die letzten Wahllokale in Russland schließen um 21 Uhr Ortszeit, und zwar in Kaliningrad. Im Laufe des Abends wird es dann erste Trends und Ergebnisse geben.
In der polnischen Hauptstadt Warschau gab es heute erneut Proteste gegen die geplante Verschärfung des Abtreibungsgesetzes. Die konservative polnische Regierung will am Donnerstag einen Gesetzentwurf einbringen, ist aber über deren Inhalt selbst noch zerstritten. Henrik Jacek berichtet.
Es sei 11:55, sagen die Demonstranten. Gemeint ist damit das angestrebte totale Abtreibungsverbot in Polen. Ein entsprechendes Gesetz wird am kommenden Donnerstag im Parlament beraten. Nun gelte es, alles zu unternehmen, meinen die Protestteilnehmer, damit der Gesetzentwurf nicht angenommen werde. Das in Polen momentan geltende Schwangerschaftsabbruchgesetz sei bereits äußerst radikal, so das gängige Argument. Extrem konservative Kräfte sind anderer Ansicht. Ihnen geht das momentane Gesetz immer noch nicht weit genug. Sie fordern die Streichung aller Indikationen und hohe Gefängnisstrafen. Ob es allerdings so weit kommt, ist ungewiss, zumal im nationalkonservativen Lager offenbar kein Konsens in puncto Gesetzesverschärfung herrscht. Hoffentlich bleibe es auch so, sagen Gegner eines totalen Abtreibungsverbots, wobei es eher verzweifelt und weniger wie eine Kampfansage klingt, was auch die geringe Zahl der Demonstranten mehr als deutlich macht.
Franz-Peter Thierbartz von Elst war bis zum März des Jahres 2014 Bischof in Limburg. Doch dann musste er gehen. Bundesweit sorgten seine Amtsführung und eskalierende Kosten beim Bau des neuen Bischofssitzes für Aufsehen. Heute nun wurde sein Nachfolger in das Amt eingeführt. Der 55-jährige Georg Betzing will es besser machen und zieht in das neue Gebäude gar nicht erst ein. Informationen von Wolfgang Hetfleisch.
Georg Betzing ist neuer Bischof der Diözese Limburg. Der 55-Jährige ist im Limburger Dom geweiht und in sein Amt eingeführt worden. Kardinal Wölki, der Erzbischof von Köln, hat die Bischofsweihe gespendet. Betzing tritt die Nachfolge von Franz-Peter Thierbartz van Elst an. Der war wegen eines Skandals um die Baukosten des Bischofssitzes am Domberg vor knapp 3 Jahren von seinen Aufgaben entbunden worden. Mit einem Lächeln hatte Betzing am frühen Nachmittag die letzten Meter zum Limburger Dom zurückgelegt. Gläubige auf dem Domvorplatz spendeten spontan Applaus und wurden mit einem Winken belohnt. Als Betzing später auf dem Bischofssitz Platz nahm, war die Amtsübernahme vollzogen. Da brandete auch im Dom Beifall auf. Der neue Limburger Bischof hat für seine Aufgabe den Leitspruch Congregare in Unum gewählt, führe zusammen. Rund 2000 Gäste waren zur Bischofsweihe nach Limburg gekommen, darunter 40 Bischöfe und die Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz und Hessen, Malu Dreyer und Volker Bouffier. Die Polizei hatte den Domberg schon morgens abgesperrt. Etwa 300 Polizisten und Personenschützer sind rund um den Dom im Einsatz.
Und wir schauen noch einmal auf die Wahl in Berlin zum dortigen neuen Abgeordnetenhaus. Mein Kollege Christoph Prössl ist bei Infratest DIMAP. Es gibt inzwischen eine weitere Hochrechnung. Mit welchen Zahlen?
Genau, es liegt uns eine weitere Hochrechnung vor. Die SPD hat dieser Hochrechnung nach noch mal ein bisschen dazu gewonnen, bei 23,2% jetzt. Die CDU bei 17,9%. Beide Parteien also mit deutlichen Verlusten. Für die SPD ist das ein historisches Tief. Die Grünen bei 16,7%. Die verlieren etwas im Vergleich zu den Wahlen 2011. Die Linkspartei kann deutlich zulegen, jetzt bei 16,2%. Die Piraten sind draußen, nur noch 1,7%. FDP ist drin, 6,5%, und die AfD wird mit 11,8% in das Abgeordnetenhaus einziehen.
Berlin war ja bei den letzten Wahlen immer noch eine in Ost und West gespaltene Stadt. Insbesondere die Linke war im Ostteil stärker. Wie hat sich das bisher bei den Prognosen gezeigt?
Das ist nach wie vor der Fall. Man kann das in den Zahlen sehr gut ablesen, dass die Linkspartei, aber auch die AfD im Ostteil der Stadt deutlich bessere Ergebnisse erzielen konnten als im Westteil der Stadt.
Und was weiß man bisher zu den Gewinnen und Verlusten bei den Wählerströmungen, den Strömen von den etablierten Parteien etwa hin zur AfD?
Ja, das ist sehr interessant. Das ist gerade frisch reingekommen. Und zwar die Zahlen, von welchen Parteien die Wähler der AfD jetzt abgewandert sind. Und um das einordnen zu können, vielleicht die Gesamtzahl. 185.000 Menschen haben die AfD gewählt. Und von der SPD zum Beispiel kamen 18.000 Stimmen, von CDU 32.000 Stimmen, von der Linkspartei 9.000 Stimmen. Und bei den Nichtwählern, das ist ein ganz großer Posten, haben 53.000 Menschen heute der AfD ihre Stimme gegeben.
Dann noch mal genau geschaut auf die Wahlbeteiligung. Die lag höher als letztens bei 60% vor 5 Jahren.
Ja, das ist richtig. Die lag deutlich höher. Es gab auch heute Meldungen, dass man teilweise Schlange stehen musste an den Wahllokalen in Berlin. Manche mussten sogar 20 Minuten warten, bis sie ihre Stimme abgeben konnten. 60% Wahlbeteiligung 2011, und in diesem Jahr liegt die Wahlbeteiligung bei 66%.
Wird sich das Ergebnis denn noch arg ändern können, wenn man an den hohen Anteil der Briefwähler denkt, über 21% diesmal?
Das ist gut möglich, dass die Briefwähler jetzt noch hier zu Buche schlagen. Da muss man dann die folgenden Umfragen, die folgenden Hochrechnungen abwarten.
Und das Koalitionsmodell, steht Rot-Grün-Rot oder gibt es auch andere Möglichkeiten?
Ja, es gibt natürlich andere Möglichkeiten. Rein rechnerisch könnte man zum Beispiel auch rot-grün-gelb konstruieren oder rot-schwarz-grün oder rot-schwarz-gelb. Aber das sind alles Koalitionen, die im Wahlkampf eigentlich keine Rolle gespielt haben. Da hat sich der regierende Bürgermeister von der SPD ausgesprochen für ein Bündnis mit den Grünen. Und auch wenn man sich anschaut, die Nähe, die thematische, dann ist eigentlich schon vorgegeben, dass es rot-grün-rot werden könnte, dass die Wahrscheinlichkeit dafür so hoch ist. Und es ist auch innerhalb der SPD eigentlich die Wunschkonstellation, die die Mitglieder der SPD am liebsten sähen und auch die Berliner im Gesamten.
Vielen Dank an meinen Kollegen Christoph Rössel bei Infratest, die MAP in Berlin. Wir kommen zum Sport am Sonntag hier im Öchi des Tages mit Fabian Wittke.
Da läuft die letzte Partie des dritten Spieltages in der Fußball-Bundesliga. Hertha gegen Schalke, und nach 66 Minuten steht es 1:0 jetzt für die Berliner. Mitchell Weiser hat gerade getroffen. Schon davor hat Mainz 05 beim FC Augsburg mit 3:1 gewonnen und den ersten Saisonsieg gefeiert. Heute gab es dann auch die erste Trainerbeurlaubung der Saison. Werder Bremen hat sich nach 4 Pleiten aus 4 Pflichtspielen von Viktor Skripnik getrennt. Negativhöhepunkt gestern das 1:4 bei Borussia Mönchengladbach. Moritz Gasselet mit den Einzelheiten.
Die Entscheidung fiel im Mannschaftsbus auf der Rückfahrt von Mönchengladbach nach Bremen. Nach der Leistung gestern fehlte uns die Überzeugung, dass Skripnik noch eine Wende herbeiführen kann, sagte Werders Manager Frank Baumann am Morgen nach der bitteren 1:4-Niederlage. Es war die 4. Pleite im 4. Pflichtspiel. Werder ist Tabellenletzter der Bundesliga. Viktor Skripnik war 20 Jahre im Verein, die letzten beiden davon als Cheftrainer. Nun hat die Suche nach einem Nachfolger begonnen. Übergangsweise wird U23-Trainer Alexander Nuri die Mannschaft betreuen. Wir erhoffen uns neue Impulse, sagte Baumann, schon am Mittwoch im Heimspiel gegen Mainz.
In der zweiten Liga gab es heute diese Ergebnisse. Arminia Bielefeld, Hannover 96, viele Tore, 3:3. Karlsruhe, St. Pauli 1:1 und Dresden, Aue 0:3. In der Formel 1 hat Nico Rosberg den großen Preis von Singapur gewonnen. Sein 3. Sieg in Folge und noch viel interessanter. Damit ist Rosberg der Gesamtführende in der Formel 1. Volker Hirt hat die Einzelheiten.
Nico Rosberg musste zittern. 10 Runden vor Schluss hatte er noch rund 20 Sekunden Vorsprung vor Daniel Ricciardo im Red Bull. Der stürmte mit frischen Reifen heran, machte zum Teil mehrere Sekunden pro Runde gut. Im Ziel war der Vorsprung auf 0,4 Sekunden geschmolzen. Eine Runde mehr und Rosberg hätte nicht gewonnen. So aber ist er jetzt neuer Spitzenreiter in der Gesamtwertung, hat 8 Punkte Vorsprung vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton, der im Rennen Dritter wurde. Furios der Auftritt von Sebastian Vettel. Als 22. am Start wurde er 5. So viele Konkurrenten hat noch keiner in Singapur überholt.
Die Weltspiele der Behindertensportler, die Paralympics in Rio de Janeiro, gehen heute Nacht mit der großen Abschlussfeier zu Ende. Jakob Rüger berichtet von vor Ort.
Es laufen die letzten Stunden der Paralympics in Rio. Im Sitzvolleyball, Rollstuhl-Rugby und im Marathon fallen die letzten Entscheidungen. Deutsche Athleten sind nicht mehr beteiligt. Am Abend enden dann die Paralympischen Spiele mit einer bunten musikalischen Feier im legendären Maracana-Stadion. Dabei soll wieder die Leichtigkeit und Lebensfreude von Rio im Mittelpunkt stehen. Rollstuhl-Basketballerin Annika Zeien hat die große Ehre, als Fahnenträgerin das deutsche Team ins Stadion zu führen. Mit 57 Medaillen blieb Deutschland hinter dem Ergebnis von London 2012. Der Chef der deutschen Mannschaft, Karl Quade, zeigte sich dennoch zufrieden mit den Leistungen.
Und noch zum Tennis in Berlin. Das deutsche Davis-Cup-Team hat mit einem 3:2-Sieg gegen Polen den Verbleib in der Weltgruppe gesichert.
Vielen Dank, Fabian Wittke. Das war der Sport im Echo des Tages am Sonntag. Die Sendung ist wie immer als Podcast abrufbar unter ndr.de/info oder wdr5.de. Einen angenehmen Abend wünscht Ferdinand Klien.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.